Die Liebe Gottes und der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Ich gebe euch heute mal einen Blick hinter die Kulissen. Das ist ja auch mal interessant und manch einer fragte hier schon, wie machen die dies, wie tun die das? Was ist denn, wenn sich der Vorhang mal lüftet? Also ein Blick hinter die Kulissen und zwar hier von der Kanzel. Wer es noch nicht weiß, hier unten liegt ein evangelisches Gesangbuch und ein Stift. Das war's. Aber eigentlich passiert, bevor man hier auf die Kanzel kommt, natürlich noch mehr. Predigerinnen und Prediger stellen sich da Fragen. Am Anfang zum Beispiel, was kann ich sagen? Und sowas muss man sich ja fragen, denn hier und da erzählen wir Prediger von Erfahrungen, die wir selber mit Gott gemacht haben, mit Jesus und der Welt. Und wir können ja nur Geschichten und Anekdoten erzählen, die wir kennen und mit der Bibelkenntnis arbeiten, die wir haben. Deswegen, was kann aus meinem Glauben und Unglauben ich der Gemeinde sagen? In meiner Sprache und in meinem Stil, mit meinen Worten, meinen Themen, die mich interessieren oder eben nicht interessieren. Aber ein Prediger soll sich ja nicht nur um sich selber drehen. Es geht ja nicht nur um den Glauben des Predigers, auch wenn es ohne den Glauben nicht geht. Die Predigt ist nicht nur ein Glaubenszeugnis des Predigers oder der Predigerin. Deswegen lautet dann die nächste Frage, die man sich stellt: Was braucht die Gemeinde? Ein Prediger soll sich ja nicht nur selber im Blick haben, sondern dir, dem Gottesdienstbesucher, etwas sagen. Also lebensnah soll eine Predigt sein, mit dir zu tun haben, dich abholen oder wenigstens den einen oder anderen Banknachbarn, den du hast. Was, wo du merkst, das hat mit mir zu tun, mit meiner Lebenssituation oder ich habe das mal erlebt oder ich werde das sicherlich erleben. Oder vielleicht einfach was Interessantes, was zum Knobeln, wo du ins Nachdenken kommst. Gerne auch, wo du dich drüber austauschen magst. Vielleicht braucht die Gemeinde ja Stärkung im Glauben oder einfach theologisches Wissen, Verknüpfung von roten Fäden, die es in der Bibel gibt, Ermahnung zur Liebe oder Trost und Bestärkung oder eine Vision und einen Blick in die Zukunft. Was kann ich der Gemeinde sagen, ist eine gute Frage, denn die Prediger müssen die Gemeinde im Blick haben, was für eine Jahreszeit, wo man sich im Kirchenjahr befindet, die Stimmung, droht die Gemeinde von der einen oder anderen Seite vom Pferd zu fallen oder läuft eigentlich alles nach Plan und wir können einfach uns den Text anschauen. Was braucht die Gemeinde? Das ist eine gute Frage und die meisten Prediger fragen sich das, wenn sie eine Predigt schreiben. Und dann kommt eine weitere Frage hinzu. Wenn hier in Holsterhausen Prediger und deren Predigt gelobt werden, und das tut ihr, ihr lobt, und das ist gut, denn Prediger brauchen Rückmeldung und auch Ermutigung. Und Freunde, die ich hier habe auf der Kanzel stehen sehen, die haben gesagt, dass sie gerne hier waren. Und das höre ich wiederum gerne. Und so nebenbei, wenn jemand kritisieren möchte, ist das auch erlaubt. Und wenn du kritisierst und wenn du möchtest, dass deine Kritik ernst genommen wird und wenn du möchtest, dass das konstruktive Kritik ist, dann musst du konkret kritisieren. Genau sagen, was es ist, was nicht so gut war und nicht einfach nur allgemein. Das sage ich jetzt aber nur so. Ich habe hier niemanden vor Augen, der sowas tut. Wer sich also angesprochen fühlt, dann liegt das an dir. Hier in Holsterhausen werden Prediger, Predigerinnen und Predigten gerne gelobt. Und eine der Formulierungen, die dann hier fallen, ist sowas wie: Der oder die hat was zu sagen. Und das nicht nur, weil wir hier nur Bischöfe und hohe Tiere Predigten halten lassen, sondern das ist inhaltlich gemeint. Der Prediger hat sich getraut, etwas zu sagen, das wirklich Inhalt hatte. Und dass ihr lobt, ist gut. Denn weder Pfarrer noch Pfarrerin noch Predikanten stehen einfach nur hier weil wir etwas zu sagen haben. Gott hat etwas zu sagen. Schöne Reden halten, unseren Glauben darstellen oder die Gemeinde reflektieren. Und deswegen ist die dritte und entscheidende Frage: Was hat Gott zu sagen? Gott hat was zu sagen, und es ist so einfach, sich selber davon ablenken zu lassen, dass Gott etwas zu sagen hat, indem man sich mit den Predigern oder Predigerinnen beschäftigt, im guten wie im schlechten Sinn. Ich habe es schon gesagt, weder ist Lob unerwünscht noch Kritik nicht erlaubt, aber es geht eben darum, was Gott zu sagen hat. Das ist das Wichtigste. Und Gott sagt: Jesus. Deswegen heißt es in der Bibel, Jesus ist das Wort Gottes. Das, was Gott sagt, ist Jesus Christus. Ich möchte in einer Gemeinde Pfarrer sein, in der durch alle Gruppen und Kreise und Veranstaltungen deutlich wird, es geht um Jesus. Vom Kaffeekochen über das Würstchengrillen bis hin zum Fußballgucken und nachher aufräumen. Bei all den Dingen, die wir tun und lassen, die wir sagen und wo wir schweigen, müssen wir uns die Frage stellen: Was hat Gott zu sagen? Eine Freundin von mir, die Christin ist, die meinte: Ja, Jesus ist wichtig, aber es gibt Gemeinden, da wird zu viel und zu oft von Jesus gesprochen. Jedes zweite Wort ist da: Jesus. Da fühle ich mich nicht wohl und da kann ich dann irgendwann nichts mehr mit anfangen. Und ich habe dann mal nachgefragt, um das konkret zu machen. Also du meinst, dreimal Jesus ist okay, aber siebenmal, das ist zu viel für dich. Und sie meinte: Ja, so ungefähr. Ihr Lieben, wir sollen seinen Namen sagen, Jesus. Aber nicht die Anzahl an Jesus sagen macht die Gemeinde zu einer Gemeinde Gottes. Jesus ist keine Floskel, sondern unser Herr und Bruder und unser Freund. Und ich habe das von der Freundin gerade erzählt, weil es Menschen gibt, die in manche Gemeinden kommen und sich da irgendwie unwohl fühlen, ohne ganz genau sagen zu können, was es ist. Und das kann viele Gründe haben. Und manchmal bleibt einfach so ein diffuses Gefühl, sowas wie: Die sind mir da zu fromm. Da muss man erst die Bibel auswendig können, bevor man dazugehören darf. So ein: Bin ich denn heilig genug für die Leute da in der Kirche? Was hat Gott gesagt? Er sagt: Jesus, der gekommen ist, um die Sünder zur Umkehr zu rufen, nicht die Gerechten. Denn die Gesunden brauchen nicht den Arzt, sondern die Kranken. So sagt er es in Lukas 5. Also lasst uns so oft Jesus sagen, dass klar ist, dass er im Zentrum steht, und uns gegenseitig daran erinnern und ermutigen, dass es um ihn geht, damit wir uns nicht in Kleinigkeiten verlieren. Aber wer von außen kommt, für den soll klar sein, dass es hier nicht nur um gute Musik geht, um Kuchen essen, Gemeinschaft haben, weil das einfach schön ist, sondern dass man hier Jesus sucht und findet. Und wenn das klar ist, dann ist gut. Zum Glauben kommen die Menschen dann alleine, dafür muss man nicht einfach nur wieder und wieder Jesus sagen. Das macht der Heilige Geist. Also lasst uns nicht öfter Jesus sagen, als gut ist. Wenn klar ist, dass es um Jesus geht, dann ist erstmal alles gesagt. Denn es geht nicht darum, dass wir unseren Glauben zur Schau stellen. Im Gebet oder im Hauskreis und dergleichen, da darfst du dann wieder so oft Jesus sagen, wie du möchtest. Also hast du hören können, was ich gesagt habe? Du sollst deinen Namen nicht verschweigen. Und du sollst seinen Namen nicht missbrauchen. Und missbrauchen tut man seinen Namen, wenn man Jesus sagt, um sich und seine Frömmigkeit darzustellen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Möglichkeit, manche sagen lieber das Wort Gott statt Jesus. Oder Gott liebt dich, und lassen den Namen Jesus für die Lieder, in denen wir seinen Namen singen. Und ich sage dir jetzt nochmal, warum es so wichtig ist, dass wir Jesus ins Spiel bringen. Weil das Wort Liebe alles Mögliche bedeuten kann, auch Gottes Liebe. Es kann sowas Gleichgültiges ausdrücken und Beliebiges, sowas wie: Ist mir doch egal, was du tust und lässt und wie es dir geht oder ob du vor die Wand läufst. Liebe heißt dann einfach nur, es ist mir egal, was du tust. Liebe kann auch sowas heißen wie, ich fühle mich einfach wohl. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, dann bin ich nicht geliebt. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, dann gibt es da auch keine Liebe. Und das ist beides sehr oberflächlich und beides meint eigentlich nicht wirklich die Liebe, die sich in Jesus gezeigt hat. Oder das, was Liebe bedeutet, könnte auch sowas meinen wie höchste Erwartungen, die an dich gestellt werden, ob du meinst, die erfüllen zu können oder nicht. Und das ist nicht die Liebe, die sich in Jesus gezeigt hat, denn Jesu Liebe ist ein Geschenk. Aber wenn Jesus ins Spiel kommt, dann wird es echte Liebe, geschenkte Liebe, und die ist nicht beliebig, gleichgültig oder überfordernd. Es ist Jesus, von dem wir in der Bibel lesen, und er zeigt uns die Liebe Gottes, wenn er erträgt und Geduld hat, wenn er sich opfert, wenn er aus dem Thronsaal herabsteigt zu uns auf die Erde und Mensch geworden ist, obwohl er sich da im Thronsaal bestimmt wohler gefühlt hat. Die Liebe Gottes machen wir an Jesus fest. Gott hat sie an Jesus festgemacht. Er ist der Grund, wir Abendmahl feiern und ihn anbeten mit dem Vater und dem Heiligen Geist. An Jesus wird deine Gottesbeziehung fest und dein Glaube wiedererkennbar. Und was du unter Liebe verstehst, wird verständlich, wenn du dich an Jesus ausrichtest. Es geht um Jesus und Jesus geht es um dich und um jeden anderen. Auch um die, die ihn noch nicht kennen oder ihn noch nicht lieb haben. Unsere Gemeinde ist nicht einfach nur dafür da, um ein schönes Kunstwerk zu sein oder eine Wohlfühloase für diese oder jene Gruppe. Und wer eben dabei ist, der ist dabei und wer nicht, der nicht. Und hier ist auch nicht der Ort, um Erwartung zu haben, dass nur vollkommen reine Menschen hier rumlaufen. Nur Menschen, die Jesus mit jeder Faser ihres Leibes lieben. Durch diese Kirchtüren hier gehen ausschließlich Sünder und Sünderinnen. Und wenn wir wollen, dass das so bleibt, dass Menschen durch diese Türen gehen, dann muss Gottes Wort im Zentrum stehen, nicht nur im Gottesdienst, sondern in jeder Gruppe und jeder Veranstaltung. Viele, die sich unwohl fühlen, wenn sie in eine Gemeinde kommen, vielleicht weil sie nicht fromm genug sind oder weil sie sich nicht gut genug fühlen, als müsste man erst sein Leben auf die Kette kriegen, bevor man zu Jesus kommen dürfte. Als müsste man erst die Erwartungen anderer Menschen erfüllen, bevor man zum wichtigsten Menschen der Geschichte kommen darf, um von ihm das zu bekommen, was nur Gott geben kann. Und du kennst das, den Wunsch, lieber liegen zu bleiben und heute was anderes zu machen, als in die Kirche zu gehen. Zur Kirche gehen und dann beim Abendmahl aufstehen müssen, anstatt einfach sitzen bleiben. Das ist und das kann ein geistlicher Kampf sein. Und du bist darin routiniert und machst das schon lange Zeit. Wie schwer muss das sein für jemanden, der das nicht routinemäßig macht? Und du weißt auch, wie es ist, wenn du hier bist, wenn du in deinen Gruppen, Kreisen und Chören merkst, dass es hier um mehr geht als um deine Gruppe und die sich nicht um sich selber kreist, dass Jesus da ist. Wir müssen Gottes Wort an jeden und jede, der es hören will, weitersagen, vom lebendigen Gott erzählen. So wie es eben in der Jesus-Lesung stand, Jesus Christus spricht, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus ist das erste und das letzte Wort Gottes. In Jesus zeigt sich, was Liebe bedeutet. Liebe, die den Tod besiegt, die für die ganze Welt gilt. Amen.